wir nicht aus dem fleischlichen Enthusiasmus heraus reden und handeln, aber auch nicht aus der fleischlichen Trägheit heraus, sondern wirklich gewirkt durch deinen guten Heiligen Geist. Um diese deine Weisheit und um diese deine Führung des Geistes wollen wir dich bitten. Das brauchen wir. Und wo wir es nicht haben, Herr, da lass uns in eine wirkliche, ehrliche Unruhe hineingeraten, bis wir es haben, bis wir unsere richtige Weise gefunden haben. Dafür wollen wir dich bitten. Auch heute Morgen wollen wir dich bitten, Herr, dass du auf deine Weise, nicht auf menschliche Weise, wie wir es gerne hätten, auf deine Weise zu uns redest. Tue du das. Wir öffnen unsere Herzen und Ohren zu dir. Amen.
Dies ist nun der Abschluss meiner Beiträge hier zu diesem gesamten Thema Bibel und Zeitgeschehen. Und es soll uns jetzt gehen um die Gemeinde Jesu und dabei um uns selbst in unserem Verhältnis zu Israel und zu der Welt, wie es im Gebet schon klar zum Ausdruck kam. Dabei erkennen unsere Verantwortung heute. Zunächst zum Stichwort Verantwortung. Weiß jemand, wo dieses Wort so in der Bibel steht? Verantwortung. Schlagen Sie auf. Petrus, richtig. Nein, 1. Petrus. Und zwar im Blick auf die lebendige Hoffnung, die wir haben. Damit beginnt ja der 1. Petrusbrief. Sagt dann Petrus weiter, dass wir schuldig sind, allen Menschen Rechenschaft zu geben über diese unsere Hoffnung. Das heißt da wörtlich in 1. Petrus 3, ich lese die Verse 14 und 15, da wird schon deutlich, dass wir dabei sogar auch ins Leiden geraten können oder sogar schließlich ins Martyrium. Wie das ja im Dritten Reich deutlich wurde und wie das immer wieder im Laufe der Geschichte deutlich geworden ist. Da heißt es in 1. Petrus 3, Vers 14, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, eben weil ihr verantwortlich denkt, verantwortlich lebt, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Es gibt ja einen psychologischen Krieg gegen die Heiligen und der spielt eine ganz große Rolle, dass wir gewissermaßen psychologisch fertig gemacht werden und schweigen und uns zurückziehen und nichts mehr sagen oder auch selbst unsicher werden. Das ist im Dritten Reich massenhaft geschehen. Seid nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn Christus, Vers 15, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung. Hier haben Sie das Wort. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung in euch, und zwar gegen jedermann, gegen jedermann. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt dabei ein gutes Gewissen. 1. Petrus 3, Vers 14 und 15, ausgehend von dem Auftakt der beiden Petrusbriefe, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat. Das ist ja die Gemeinde Jesu Christi, die Wiedergeborenen, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Also zunächst unsere Verantwortung. Verantwortung, liebe Freunde, gehört zum Menschsein. Einer, der keine Verantwortung haben will, übernehmen will, verleuchtet ein Stück sein Menschsein. Vom Tier erwartet man keine Verantwortung, aber vom Menschen. Denn Gott hat ihn geschaffen und ist deshalb vor Gott verantwortlich. Und er hat ihn nicht alleine geschaffen, er hat die Mitmenschen mitgeschaffen, sodass wir auch verantwortlich sind vor den Mitmenschen. Genau wie es im Doppelgebot der Liebe heißt, und das ist die Zusammenfassung der ganzen Gebote, Liebe, achte Gott, Verantwortung vor Gott, und deine Nächsten, Verantwortung vor den Nächsten, wie dich selbst, Verantwortung vor dir selbst. Paulus steht vor Felix, Apostelgeschichte 24, 16, ich übe mich alle Zeit, ein gutes Gewissen zu haben. Vor Gott und den Menschen. Und Petrus, das habe ich eben gesagt, jedermann gegenüber, zu jeder Zeit. Wofür denn verantwortlich? Ganz persönlich, im Blick auf mich selbst, meine Person, mein Dasein unter den Menschen. Heilsgeschichtlich im Blick auf die Geschichte Gottes mit der Menschheit, Israel gegenüber, wir sagen das nachher näher, und in der Welt, also in der Gesellschaft, in der wir leben, heute und hier auch dem Staat gegenüber. Zusammengefasst in der Endzeitrede, wir schlagen auf Matthäus 24, da ist in dem, was unser Herr zur Charakterisierung der Endzeit aufführt, zu erkennen, ein gewisser Tiefstand, auf den hin sich die Gesellschaft bewegt. Und wir leben ja inmitten dieser Gesellschaft. Wir können uns aus ihr nicht herausstehlen. Wir gehen einkaufen, wir verkaufen und wir sind bezogen in der Gesellschaft. Matthäus 24, da ist es dann schließlich so, sagt der Herr, Vers 12, dass die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, also gewissermaßen zur Macht kommt. Die Gesetzlosigkeit. Dass sogar durch Mehrheitsbeschluss dann eben ein Unrecht legalisiert wird, wie etwa Paragraph 218, die Abtreibung. Das ist nur ein Beispiel. Weil die Liebe der meisten erkaltet, also das eben weg ist, erkaltet, liebe Gott, dein Nächsten und dich selbst. Achte Gott, dein Nächsten und dich selbst. Respektiere. Liebe ohne Achtung ist keine Liebe. Wer den anderen nicht achtet, der soll nicht meinen, dass er ihn liebe. Da bleibt vielleicht noch ein Stück sexuelle Liebe über, aber das verdient nicht, Liebe genannt zu werden. Aber dann geht's weiter. Und hier sind wir angesprochen, hier ist die Gemeinde angesprochen. Matthäus 24, Vers 12, die Gesetzlosigkeit nimmt Überhand, die Liebe der meisten erkaltet. Wer aber durchhält, aushält in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit, in dieser Situation, der wird errettet werden, der kommt zum Ziel. Das ist der Weg, zum Ziel zu kommen, um andere auch dann mit zum Ziel zu nehmen. Das ist unsere Verantwortung. Und, so heißt es in Vers 14, das Evangelium vom Reich Gottes, dass Gott der Herr ist und dass er kommt, und dass er sein Reich errichten wird, wird verkündigt, an anderer Stelle sagt der Jesus, muss verkündigt werden, allen Völkern, allen Menschen, seinem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen, dann wird das Ziel erreicht sein, dann kommt er und wird sein Reich aufrichten. In dieser Verantwortung sind wir drin, als Gemeinde Jesu Christi und da wieder jeder Einzelne in seinem Umfeld. Mit dieser Zielperspektive und dann in der ganz konkreten Situation, denn wer wiedergeboren ist, mitgekreuzigt und auferweckt zu neuem Leben, der ist nicht mehr allein, sondern der hat Christus in seinem Herzen und ihn gilt es zu heiligen. Dass er ausstrahlt aus unserem Leben und damit den Menschen deutlich wird. Denn er alleine ist die Hoffnung. Und wer Christus im Herzen hat, der hat im Herzen die Hoffnung der ganzen Herrlichkeit. Ich habe gerade eine Presseerklärung gelesen in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung. Eine Presseerklärung der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde zu München und in Oberbayern. Eine Erklärung zur Wehrmachtausstellung in München. Da hat es ja bittere Diskussionen gegeben. Die sind noch nicht zu Ende. Da schreibt diese oder der erklärt diese Jüdin. Ein Volk darf und kann sich aus der Verantwortung seiner Geschichte nicht stehlen. Kein Volk darf und kann sich aus der Verantwortung seiner Geschichte stehlen. Verdrängen oder Leugnen der Wahrheit kann nur neue Aggressionen entstehen lassen. Ein Volk, das unfähig ist, aus seiner Geschichte zu lernen, ist verurteilt, die gleichen Fehler wieder zu begehen. Das gilt auch für Christen. Ich kann jetzt nicht anders als Ihnen sagen, dass mich das zutiefst beschäftigt hat, gleich beim Zusammenbruch im Blick auf mich selbst, mein Versagen im Dritten Reich, das habe ich auch zu bekennen gehabt, und Vergebung bekommen und damit einen Neuanfang, einen Neuaufbau, der dann zur Studentenmission, zur Weltmission führte und mich einfach weitergeführt hat, bis heute. Aber es hat mich weiter bewegt, wie ist das mit meinem Gemeindekreis? Wie ist das auch mit dem Werk, dem ich lange vorgestanden habe, das schon 1905 in Berlin gegründet worden ist, Missionshaus Bibelschule Wieden ist. Auch da sah ich Versagen. Und ich habe mit den Brüdern gesprochen. Es ist 50 Jahre danach, 1945, jetzt 1995, vor zwei Jahren, ist noch Raum zur Buße. Oder haben wir keinen Raum mehr zur Buße, wie Kain? Jakob hatte diesen Raum zur Buße und wurde ein Israel. Da im Pniel. Kurzum, ich lese Ihnen jetzt eine Erklärung und ein Bekenntnis. Das sind Formulierungen weitgehend von mir, aber dann doch eben übernommen von der ganzen Gemeinschaft, in der ich stehe, von dem Werk und auch von der Arbeitsgemeinschaft dieser Gemeinden. Das Versagen lag während des Dritten Reiches im Nichterkennen der wahren Natur der Person des Führers Adolf Hitler. Im Nichterkennen der wahren Natur dieser nationalsozialistischen Ideologie. Wir sind hier, ja? Herzlich willkommen.
Dankeschön. Leider im Stau steht hier.
Ja, gut, dass Sie da sind.
Entschuldigen Sie.
Ja. Ich sage es noch einmal, weil Sie gerade gekommen sind, eine Erklärung. 1945 betrifft das, aber 1995 endlich diese Erklärung. Das Versagen im Dritten Reich lag im Nichterkennen der wahren Natur der Person des Führers und der nationalsozialistischen Ideologie und des nationalsozialistischen Staates. Nämlich die wahre Natur als widergöttliche und unmenschliche Mächte. Aus anfänglichem Irrtum wurde Schuld, als bei fortschreitender Entwicklung des Bösen, die Unrechtsstruktur des Staates immer deutlicher wurde. So hätten Judenboykott, der sofort nach der Machtübernahme einsetzte und von allen gesehen wurde und sogar mitgemacht wurde, eben auch von den Christen. Sie haben dann nicht mehr gekauft bei Juden, haben die Juden gemieden. Und die Gemeinden sagte zu christusgläubigen Juden, die zur Gemeinde eigentlich gehörten, haltet Distanz von uns, ihr gefährdet uns. So hätten Judenboykott, Rassengesetze, die Reichspogromnacht, die Einrichtung der Konzentrationslager, wir hatten in der Nähe eins, wir mussten da immer vorbei. Wir wussten nicht recht, was darin geschah, aber wir ahnten es. Die grausame Behandlung von politischen Gegnern und diejenigen oder derjenigen, die die Juden schützen wollten, und schließlich auch der Versuch, mit den deutschen Christen die evangelische Kirche gleichzuschalten. Und das ist weitgehend gelungen. Da ist der große Abfall der Christen geschehen, damals im Dritten Reich. Die Augen hätten geöffnet werden müssen, zumindest zum inneren Widerstand führen müssen, wenn sich schon angesichts der Brutalität des Regimes ein Reden und Handeln gegen das offensichtliche Unrecht wegen der damit verbundenen Lebensgefahr zu verbieten schien. Das heißt, es drohte das Martyrium. Und das ist kein Zweifel, es war eine Leidensscheu. Eine Leidensscheu. Bitte schweig. Bitte schweig. Sag das nicht. In meiner eigenen Verwandtschaft habe ich solche, die es gesagt haben. Und ein Onkel von mir hat sich kategorisch geweigert, Heil Hitler zu sagen. Und ist zweimal mit der Waffe, entsicherte Waffe, bedroht worden. Wir schießen dich nieder, wenn du es jetzt nicht sagst. Herzlich gesagt. Die Frage, warum nicht? Und jetzt kommt die Antwort dieses Christen, eines einfachen, schlichten, aber freien Bauern. Ein wiedergeborener Christ. Weil ich in Hitler eine dämonische Gewaltgestalt sah. Das war Anfang des Dritten Reiches. Aber da war Lebensgefahr. Andererseits hat es durchaus Männer und Frauen gegeben, die aus ihrer Christusnachfolge heraus mutig gesprochen, wie etwa dieser Onkel, gehandelt und auch gelitten haben. Ich könnte einige andere Beispiele aus näherer Umgebung nennen. Aber die Gemeinden passten sich mit ihren verantwortlichen Personen, abgesehen von Einzelfällen, insgesamt den staatlichen Forderungen an, wussten sich als Gemeinschaft nicht für das politische Handeln ihrer Glieder verantwortlich. Das ist jetzt ganz wichtig. Wussten sich nicht verantwortlich und konnten deshalb auch keine Hilfestellung und Weisung geben. Die einzelnen Gläubigen, jetzt habe ich durchaus wieder ganz konkrete Fälle vor Augen. Die Einzelgläubigen waren alleingelassen, mussten in Entscheidungssituationen selbst urteilen. Etwa beim staatlicherseits gewünschten Partei- oder SS-Beitritt. Sie sind ja massenweise Christen beigetreten. Auch in SS. Ich kenne einen wirklich gläubigen Arzt, als Arzt zu schätzen, war in der SS. Und die Ärzteschaft ist sehr gründlich nationalsozialistisch organisiert gewesen. Sie ist auch sehr gebraucht worden im Vollzug der nationalsozialistischen Idee. Etwa bei der Beseitigung der Menschen, das waren Hunderttausende, auch Deutscher, die als minderwertig, behindert und so weiter deklariert worden waren. Das haben Ärzte getan, das ist bis heute nicht aufgearbeitet. Aber die Gemeinden passten sich mit ihren verantwortlichen Personen an. Die einzelnen Gläubigen waren alleingelassen. Etwa in der Begegnung mit der Gewalt war Einschüchterung. Es wurde sehr wenig gebetet für die Verfolgten. Selbst ein Bonhoeffer stand nicht auf der Liste der Märtyrer. Sagte, das ist seine Sache, wie er das politisch sieht. Darüber streitet man ja heute noch. Weiter, oder in der Beziehung zu Juden, jetzt kommt es. Oder in der Beziehung zu Juden. Das deutsche Volk die deutschen Christen, auch in unseren Gemeinden, haben weggeschaut. Die Reichspogromnacht war ein öffentlicher Auftakt zur Lösung der Endfrage in Deutschland. Das war in allen Städten zu sehen, als am nächsten Morgen nach der Nacht des 9. November 1938 die Scherben auf den Straßen lagen, deshalb Reichskristallnacht, die Juden abgeführt worden. Mein Bruder war damals Jurist, promoviert, aber er ist rausgegangen aus der Rechtsprechung, weil er nicht mitmachen konnte. Er war Gerichtsassessor, ist rausgegangen, ist in freie Wirtschaft gegangen. Er hat das alles aufgesehen und sagt, das muss ich mir registrieren, darauf müssen wir zurückkommen. Er hat sie überworfen mit einem höheren SS-Führer West, die Sache ist bis vor Himmler gekommen, da war er unmöglich, entweder KZ oder an die Front, ist an die Front gegangen, erster Schuss, er war tot. Beziehung zu den Juden und den Judenchristen. Haltet Distanz von uns, ihr gefährdet uns. Wieder sind keine Einzelfälle. Das ging durch das ganze deutsche Volk. Das ging durch die deutsche Christenheit. Es gab Ausnahmen. Es gab auch ein anderes Deutschland, jawohl. Aber es waren zu wenige. Oder die Begeisterung für den Führer, für seine politischen oder militärischen Erfolge. Ja, als wir einmal stehten im Westen, 10 Tage vorher hatte ich geheiratet, dann brach der Krieg aus, ich musste sofort an die Front, begegnete noch meinem Onkel aus Holland, der sagt, was machen die Deutschen? Ich sage, wieso? Der Krieg ist verloren. Die ganze Familie ist ausgelöscht. Und der Führer meiner Einheit, als wir so reinmarschierten im Westen, sagte, das war 1914 auch so, aber der Krieg war verloren. Das haben einige gesehen, manche haben es gesehen, manche haben auch Widerstand geleistet, aber es waren wenige. Es gab durchweg eine kritiklose Zustimmung für die Parolen und viel Schweigen aus Unkenntnis oder aus Furcht oder auch verweigerter Nächstenliebe. Und das ist noch Traumata bei manchen Leuten aus der Generation. Ich war kürzlich in der Klinik, wo ich behandelt wurde und saß in der Cafeteria, 2 Tische weiter und hörte, wie an dem im Tisch, da saßen zusammen ein älterer Mann, vielleicht in meinem Alter, und ich vermute sein Sohn oder seine Tochter und dem der Pachter. Und der alte Mann kam wieder heraus mit einem Traum, den er vergangene Nacht gehabt hat. Wieder eine Situation, wo er jemandem hätte helfen können, hat es nicht getan. Und das bedeutet den Tod für den, dem er hätte helfen können. Da war mir klar, der Mann wird das nicht los. Aber ich merkte, wie Sohn und Tochter oder umgekehrt gar nicht mehr richtig hinhörten. Offensichtlich kamen immer wieder diese Träume und die erzählte er und keiner half ihm. Das ist kein Einzelfall. Die Traumata der Tätergeneration und deren Kinder, Täterkinder, Täterenkel, das ist nicht weg. Und dann auf der anderen Seite, die Opfer. Ich habe Auschwitz Überlebende kennengelernt. Ich war in Ma'alot ein paar Mal. Und in Schawitzieren, in diesen Heimen für Holocaust-Geschädigte. Und ich weiß um die Opferkinder, die genauso wenig damit fertig werden. Beispiel, ich sprach einen, der den ganzen Holocaust durchgemacht hat, von Anfang bis Ende. Er ist durchgekommen, aber mit welchen Schäden. Und er hat das alles mal erzählt. Und er hat es sogar ist auf einer Kassette aufgenommen worden. Da sagte ich, ach, die Kassette hätte ich gerne. Nein. Ich sagte, doch, das müssen meine Kinder, das müssen die Enkel hören. Ich mache doch keine Propaganda mit mir selbst. Also sehr aufrichtige Jude. Nee, nicht deshalb. Das ist notwendig zu wissen. Das gehört mit zur Aufarbeitung. Da sagte ich, ja, jetzt kam es ganz bitter heraus. Meine eigene Tochter, promovierte Jüdin, macht das nicht hören. Macht mir den Vorwurf, Vater, warum habt ihr nicht damals zur Waffe gegriffen, ihr Juden, und habt euch verteidigt? Ja. Sehen Sie, Jetzt kommt aber das andere. Die Zeit nach dem Zusammenbruch, ich habe es erlebt. Leider hat es nach dem Zusammenbruch 1945 kein öffentliches Bekenntnis zu dem Versagen und der daraus folgenden Schuld unter der NS-Herrschaft gegeben. Zwar haben Einzelne ihre Vergangenheit vor Gott und zum Teil auch in den Gemeinden bereinigt. Aber da es meistens nicht öffentlich bekannt wurde, konnte es die nicht überführen, die weder vor sich selbst noch vor Menschen ihr Verhalten zu überprüfen bereit waren. Damit konnte es auch nicht zu einer umfassenden Buße über das allgemeine Versagen unter der Hitler-Diktatur kommen. Stattdessen gab es Rechtfertigungsbemühungen und sogar Empörung über Versuche, Menschen auf ihre Schuld hin anzusprechen. Nein, wir bekennen, unsägliches Leid ist durch den Zweiten Weltkrieg und die Judenverfolgung für viele Millionen von Menschen gekommen. Deshalb liegt eine große Schuld auf unserem deutschen Volk. Auch wir Christen, jetzt habe ich das konkretisiert, aus diesem Gemeindekreis, mit diesem Werk, zu dem ich gehöre, haben Teil an dieser Schuld, weil wir uns zum großen Teil der antigöttlichen und von Hass erfüllten nationalsozialistischen Ideologie angepasst, diesem Unrechtsstaat gedient haben und auch an Menschen, besonders an unseren jüdischen Mitbürgern, schuldig geworden sind. Menschen zu richten, die in einer ganz anderen Zeit und unter ganz anderen Umständen schuldig geworden sind, steht uns heute hier nicht zu. Wir stellen uns aber unter diese Schuld in der Erkenntnis, dass wir in ähnlichen Situationen selber schuldig werden könnten und bekennen sie vor Gott und vor den Menschen. Und diese Erklärung haben wir am 8. Mai, dem 50. Jahrestag des Kriegsendes, dem Zentralrat der Juden in Deutschland, als Bekenntnis gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern zugesandt. Jetzt weiter. Unser Verhältnis zu Israel, dem Volk der Juden, heute. Unsere Stellung als Christen zu Israel ergibt sich aus der heilsgeschichtlichen Rolle dieses Volkes. Denn das Heil kommt aus den Juden. Römer 9 bis 11 macht es deutlich. Die Erwählung Gottes bleibt, die Bündnisse Gottes bleiben. Es zeigt sich hier die ganze Bündnistreue Gottes. Die zeitweilige Beiseitesetzung unter die Nationen, in die Gräber der Nationen, dient sogar zum Heil der Nationen, also zu unserem Heil. Kommen Sie mit? Oder ist Ihnen das ermüdend? Ziel, dass die Fülle der Heiden eingeht, die Fülle der Nationen eingeht ins Heil und noch ganz Israel gerettet wird. Auf der Rheinischen Synode 1980 kam es endlich und klar durch. Und ich stehe immer noch in Kontakt mit dem Ministerpräsidenten Johannes Rau. Wir sind per Du von der Zeit an, Jugend für Christus, Aufbruch in die Studentenmission, da war er noch Schüler. Und er sagte mir, ja, da durfte ich bei sein und mit dazu beitragen. Rheinische Synode 1980. Da heißt es, wir glauben an die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes als Gottes Volk und erkennen, dass die Kirche durch Jesus Christus in den Bund mit seinem Volk hineingenommen worden ist. Nicht umgekehrt. Schließlich aber müssen wir erkennen, dieser endzeitliche Antisemitismus in den Christen, wo kommt er her? Und der ist nicht überwunden. Der ist nicht überwunden. Der bricht immer wieder durch in Argumentationen, in sich dem nicht stellen, was da passiert ist, und so weiter. Nämlich die Zerstreuung, diese zeitbegrenzte Beiseitesetzung des Volkes der Juden ist von christlicher Seite, von der Kirche her als Gericht Gottes an den Mördern Christi beurteilt worden, sodass sie jetzt enterbt sind, Die Kirche, die bestenfalls Miterbin ist, hat sich zum Erben gemacht und Israel das Erbe genommen, enterbt. Wir sind jetzt das wahre Israel, nicht mehr die Juden. Später der Islam. Ab 7. Jahrhundert. Aber der Christliche war vorher da. Der christliche Antisemitismus. Erbland. Wessen Erbland? Nicht der Juden, sondern der Muslime. Das ist der ganze Nahostkonflikt. Entrechtet, diskriminiert, keine Bürger, sie muss dem Dritten Reich weg vom Bürgersteig, ihr seid keine Bürger. Die durften die öffentlichen Einrichtungen nicht mehr betreten, ihr seid keine Bürger. Ausgegrenzt, Ghetto, verteufelt, verjagt, vernichtet, Auschwitz. Sie können im Religionslexikon des Herder Verlages nachlesen, hierzu ohne diese jahrhundertelange Judenfeindlichkeit in der Christenheit wäre es wahrscheinlich nicht zu Auschwitz gekommen. Das ist nach allen Studien auch meine Überzeugung. Das heißt, insgesamt als Christenheit müssen wir sehen, wir sind hier mitschuldig. Aber was ist das Eigentliche des Antisemitismus? Und hier ist der Punkt. Man spricht heute in einem Satz und meint dann dasselbe, damit zu sagen, von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus. Sie werden nie heute deutlicher finden, dass es vor allen Dingen um den Antisemitismus geht. Nein, er wird eingeordnet in Ausländerfeindlichkeit, vielleicht auch noch Rassismus. Aber Antisemitismus, Judenfeindlichkeit ist etwas anders als Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit. Was ist Antisemitismus, wie er von christlicher Seite herkommt, wie er von islamischer Seite herkommt? Er ist eine zur Feindschaft vertiefte Ablehnung und damit Bekämpfung der Besonderheit Israels. Und was ist das für eine Besonderheit? Eine heilsgeschichtliche. Nicht, weil es ein so besonders wertvolles Volk wäre. Ein heilsstarriges Volk, sagt der Herr. Aber es hat eine besondere Rolle, das ist der Plan Gottes mit Israel. Und dieser Plan Gottes mit Israel ist zugleich auch zu unserem Heil. Und letztlich zum Segen für die ganze Menschheit. Gott ist kein rassistischer Gott. Entschuldigen Sie. Gott ist kein rassistischer Gott. Auch kein nationalistischer Gott. Sondern ist der Gott aller Menschen, aller Völker. Er ist der Gott aller. Und hat seinen Plan zum Heil für alle. Und da ist im Israel ein bestimmter Faktor zur Durchführung seines Heils. Und daraus wird dann die Gemeinde Jesu Christi und weiter. Aber die Besonderheit Israels, diese heilsgeschichtliche, wird weitgehend nicht anerkannt. Sehen Sie, wenn die von Christen nicht anerkannt wird, dann ist das fatal. Wenn sie von den Muslimen nicht anerkannt wird, ja, das ist ja im Koran festgeschrieben. Aber die Nichtanerkennung, wenn sie von christlicher Seite kommt, die ist nicht in der Bibel festgeschrieben. Oh nein. Oh nein. Lesen Sie Römer 9 bis 11. Und überhaupt die ganze Bibel als Buch der Heilsgeschichte. Sehen Sie, so liegt die Lösung der Judenfrage, das heißt heute der Israelfrage, in der Heimkehr Israels zu seinem Messias, dem Jesus von Nazareth. Und ich zitiere einen guten Kenner des ganzen Professor Rudolf Pfisterer, alle Lösungen, die an der Erlösung durch Jesus Christus, den Messias, vorbeigehen, sind im besten Fall gefährdete Lösungen, können aber immer auch furchtbare Tendenz zu jener Endlösung in sich bergen, die das Deckwort des Nationalsozialismus für die Ausrottung der Juden war. Das ist ein Kernsatz im ganzen Buch von Professor Rudolf Pfisterer, das er betitelt hat, Verantwortung. Verantwortung, Juden und Christen. Verantwortung. Ich lese ihn noch einmal. Alle Lösungen, die an der Erlösung durch Jesus Christus als den Messias vorbeigehen, sind im besten Fall gefährdete Lösungen, können aber immer auch furchtbare Tendenz zu jener Endlösung in sich bergen, die das Deckwort des Nationalsozialismus für die Ausrottung der Juden war. Können Sie sich vorstellen, dass in dieser Tendenz nochmal, und zwar eine Endlösung der Juden, der Israel-Frage angestrebt wird? Können Sie sich das vorstellen? Sind Sie noch da? Ja, aber das ist der Punkt. Der Nahostkonflikt, die Israel-Frage muss doch zur Lösung gebracht werden. Wie? Die Muslime haben ihre Antwort auf die Frage wie. Welche Antwort haben wir? Bitte? Und die Christen schauen wieder zu, wie im Dritten Reich. Ja? Das ist meine Sorge, oh bitte, das ist meine Sorge nach der ganzen Vergangenheit, wie sie gewesen ist. Wenn da nicht Einsehen, Bekennen und Vergebung erfolgt. Jetzt lese ich noch einmal. Kein Volk darf und kann sich aus der Verantwortung seiner Geschichte stehlen. Verdrängen oder leugnen der Wahrheit, ich habe, denke ich Ihnen, die Wahrheit hier versucht zu sagen. Ich habe mich selbst runtergestellt, das haben Sie gemerkt. Mit Erklärung und auch Bekenntnis. Verdrängen oder leugnen der Wahrheit kann nur neue Aggressionen entstehen lassen. Ein Volk, das unfähig ist, aus seiner Geschichte zu lernen, ist verurteilt, die gleichen Fehler wieder zu begehen. Und ich fürchte, dass es wieder ein Wegsehen geben wird in der Christenheit. Ich sage nicht, dass Sie wegsehen. Aber wir müssen uns fragen, wenn wir es dann sehen, was wir dann tun. Denn da sind wir gefordert zur Verantwortung. Was tun wir dann? Verantwortung heißt auch entsprechend Handeln. Versöhnung nach Auschwitz, ja, die ist nötig. 50 und mehr Jahre danach. Erinnern, nicht vergessen. Aber wie steht die heutige Generation? Mir liegt es so fern, wie nur irgendetwas, in der heutigen Generation die Schuld zu suchen. Die liegt bei uns. In meiner Generation. Aber wir sind doppelt schuldig, wenn wir jetzt den nachfolgenden Generationen nicht helfen, hier einsichtig zu werden, aus unseren Fehlern, aus unserer Schuld. Und diese nochmal niedergedrückt. Und die merke ich immer wieder, wo ich darüber spreche. Hier kommt eine Frau zu mir, nach einem meiner Vorträge vor ein paar Jahren. Sagt, das müssen Sie auch bei uns sagen. Wo denn? ja, der und der Stadt in der früheren DDR, große Stadt. Der ist ja wo? In der Kirche. Ja, und der Pfarrer, der hat das nicht, der sagt das nicht. Ich war ein Stück erschüttert, als ich dann dahinter kam, dass sie die Frau dieses Pfarrers war. Aber bitte sehen Sie Ihre eigenen Beziehungen innerhalb Ihrer Kirche und Ihres Umkreises. Vielleicht sind Sie auch, was denn, verwandt mit, bekannt mit und. Diese Frau hat mir später geschrieben, der Mann weiß darum, es ist also nicht so, als ob da in der Ehe was in Ordnung wäre. Sie ist manchmal erschüttert in diesen Kreisen. Für die einen ist sie halt so weit weg. Wir haben doch akutere Probleme. Das ist über ein wesentlicher Grund, den Dingen nicht weiter nachzugehen. Wir haben doch akutere Probleme. Das ist uns doch viel näher. Das Hemd ist uns doch näher als der Rock. Da meint man also, bestenfalls ist Israel der Rock und wir selbst haben unser Hemd. Der andere Teil, die Theologen heißen, die immer noch irgendwie, ich sage, verhaftet sind in der Substitution. Israel hat doch keine Verheißung mehr. Das hat doch aufgehört. Das ist jetzt die Kirche. Und wieder ein anderer Teil ist geradezu ärgerlich. Ärgert sich an Israel heute. Daraus kommt dann eine Einstellung, umgekehrt wie die Israel-Fans, die auch leicht kontra-Araber sind. Also pro-Araber kontra Israel. Sehen Sie? Sehen Sie, das geht heute durch die ganze Gesellschaft. Sind Sie drin in der Gesellschaft? Erleben Sie das in der Gesellschaft? Nein, Sie erleben es nicht, wenn Sie sich nicht hinsehen und wenn Sie sich nicht darum kümmern. Und jetzt ist das meine Verantwortung, das sehe ich einfach, weil ich selbst Kinder habe, Schwiegerkinder habe, Enkelkinder habe, Schwiegerenkelkinder habe, jetzt auch meinen Urenkel, zu dem ich gleich fahre, nach Saarbrücken, zu La Fontaine. Nein, nein, also zu meinem Urenkel. Da kann mir das doch nicht gleichgültig sein. Was heute in der Jugend vermittelt wird, in der Jugendarbeit der Kirchen und der Gemeinden. Was wissen Sie von Heilsgeschichte? Zum Teil überhaupt nichts. Das war eine Erfahrung. Und wer ist verantwortlich? Sie sagen, der Pastor. Naja, haben Sie schon etwas begriffen davon, was Gemeinde ist? Besteht ja nicht nur ein Pastor. Vielleicht besteht sie aus Ihnen viel mehr als aus dem Pastor. Was ist nötig? Versöhnung nach Auschwitz? Erinnern, nicht vergessen. Und die heutige Generation sehen, in ganzer Liebe, mit der ich meine Kinder liebe, und das merken sie, und meine Enkel liebe, und das merken sie, dann kann ich auch mit ihnen reden. Und das ist nicht weiter so wenig bedacht wird, woher eigentlich dieser Antisemitismus kommt, diese Judenfeindlichkeit. Und dass sie teilweise heute noch da ist, ja, dass sie im Fleisch und Blut drin ist. So wie den Muslimen auch ihre Israelfeindlichkeit, ihr Antisemitismus. Ich weiß das aus Begegnung mit den Insidern. Sie spucken aus, die Muslime bei uns, vor der Dekadenz der sogenannten Christen hier im Westen, und sie ärgern sich, sie haben zum Teil die Wut auf die Juden, weil sie die Zionisten sind, die ihnen das Land wegnehmen. Aber es gibt auch was anderes, und das ist nötig, Versöhnung. Begegnung in Wiener Neustadt, ich habe das selbst mitbekommen, ich werde auch bald wieder in Österreich sein, dass in Wiener Neustadt gläubige Leute, ein Pfarrer und ein Kreis wirklich gläubiger Leute, dahinter kommen, hier geschieht nichts, hier bekehren sich keine Menschen, was ist eigentlich los hier? Und da wird ihnen klar, jetzt kommt prophetisches Wort und prophetische Sicht und die Gabe der Prophetie, dass Gott ihnen klar macht, schaut mal nach, was in Wiener Neustadt mit den Juden geschehen ist durch Jahrhunderte hindurch. Und es wird ihnen, wie gesagt, schaut mal nach den Gräbern aus dem 12. Jahrhundert anfangend. Geht mal in die Archive. Gottes Geist zeigt ihnen ganz deutlich, was sie machen sollen, was sie sich anschauen sollen und so weiter. Und dann merken sie die Fakten, dann sehen sie die Fakten. Vom 12. Jahrhundert an, Wiener Neustadt, einer der großen jüdischen Siedlungen hier in Mitteleuropa. mit blühenden Synagogen, sehr akzeptiert in der Bevölkerung, aber dann immer wieder ein Pogrom nach dem anderen. Bis schließlich der Kaiser Maximilian, der sich ja auch als christlicher Kaiser verstand, sehr gefallen hat an Wiener Neustadt, aber kein Gefallen an den Juden und kurzerhand durch Delikt die ganzen Juden rausgeworfen hat. Aber nachher kam es dann doch wieder, sein Nachfolger wollte das wieder gut machen und dann kam 1938, was geschah da? Auftakt zur Entlösung der Judenfrage in Europa. Das kam auch nach Österreich und dann wurden über Nacht alle Juden, das waren nicht wenige, das ging in die Tausend, aus Wiener Neustadt abtransportiert, weg. Einige konnten sich noch retten, andere kamen nach Auschwitz und in KZ und sind umgekommen. Das hat sich diesen Gläubigen, diesem Pfarrer und all den anderen so aufs Herz gelegt, dass sie damit in die Buße kamen vor Gott und diese Schuld bekannten. Da hat Gott ihnen klar gemacht, ja, das reicht nicht. Schaut euch um nach den Überlebenden. Die müssen das hören, dass ihr das einseht, diese Schuld an ihnen. Dann haben sie auf die Suche gemacht in aller Welt. Es war ja kein großer Kreis, sie haben das auch alle bezahlt, bis sie nach Israel kamen. Da fanden sie einen berühmt gewordenen Juden aus Wiener Neustadt, einen Professor Dr. David Weiss, und brachten ihm ihr Anliegen, dass sie finden wollten, die noch überlebenden Juden von Wiener Neustadt. Und dann sagt dieser Mann, ach, wenn ihr so kommt, die österreichische Regierung ist kürzlich an mich herangetreten, ich möchte doch nach Wiener Neustadt kommen, sie möchten mich ehren und als Ehrenbürger von Wiener Neustadt ernennen. Da habe ich ihm gesagt, nee, da muss in Wiener Neustadt jetzt etwas geschehen, bevor ich mich von euch ehren lasse. Aber wenn ihr so kommt, dann komme ich. Und er hat ihnen all die Namen und Adressen besorgt, von denen er noch wusste, dass sie lebten. Kurzum, es ist tatsächlich dazu gekommen, dass etwa 60 dieser noch überlebenden Juden aus Wiener Neustadt, es waren ja Tausende, zu einer Woche der Begegnung, zu einer zweiten Woche der Begegnung vor dem Jahr gekommen sind. Und was da geschehen ist, Herzstück des Programms dieser zwei Wochen waren die täglichen Begegnungen mit den Gemeindegliedern, mit dieser Schar von Gläubigen, die sich darunter gestellt hatten, die das bekannt hatten vor Gott, die das große Unrecht gesehen hatten und die es drängte, dass diesen noch überlebenden Juden auch zu erklären und um Vergebung zu bitten. Und eine 73-jährige Frau, das ist nur ein Beispiel, die als einzige ihrer Familie die KZs überlebt hatte, bezeugte, als all das Ungeheuerliche geschah, schrie ich unter unsagbaren seelischen Schmerzen, Gott, wo bist du in Auschwitz? Warum lässt du all das zu? Keine Antwort. Haben Sie eine Antwort? Dann komme ich hierher nach Wiener Neustadt. Seit fast einer Woche erlebe ich nichts als Liebe. Eine Liebe, von der ich gemeint habe, es gäbe sie gar nicht. Und das von Nichtjuden. Ja, von Christen aus Österreich. Ich habe nicht gewusst, dass es solche Christen gibt. Sie lieben mit einer göttlichen Liebe durch sie, jetzt hören Sie, durch sie, habe ich meinen Glauben an Gott wiedergefunden, der Gott Israels lebt. Anderes Beispiel. Wenn es mehr Christen wie Sie und Ihre Gemeinde gäbe, dann könnten wir Juden und unsere Kinder ohne Angst leben. Neue Angst, nochmal ein Holocaust im eigenen Land. Oder ich wusste nicht, dass es so viele Christen gibt, die es gut mit uns, den Juden, meinen. Inzwischen weiß ich, ich kenne die Gemeinde, ich kenne den Pastor und dieses Pastoren-Ehepaar, wir haben zusammengearbeitet, werden noch weiter zusammenarbeiten. Spürbar sind die Nachwirkungen dieser Begegnungswochen in der Stadt. Das ist jetzt das Zeugnis in dieser Stadt. dass die so Zerstrittenen, ja, bis zum Blut Zerstrittenen, hier eins geworden sind, auf dem Wege der Versöhnung. Ich hätte noch zu fragen, Verantwortung im Verhältnis zur Welt. Da muss ich zunächst sagen, unsere Verantwortung vor der Welt ist zugleich unsere Verantwortung gegenüber Israel vor der Welt. Dass die Welt erkennt, wenn sie uns kennenlernt, die, hören Sie noch, die Gemeinde Jesu kennenlernt, dass wir in Verantwortung stehen in Verbindung mit Israel. Das ist ein durchschlagendes Zeugnis. Und da sehe ich, Gott sei Dank, heute steigende Tendenz. Es gibt eben doch zunehmende Bemühungen in der Richtung. Und das ist meine Frage. Wissen Sie etwas um diese Bemühungen? Stellen Sie sich da selbst mit hinein? Oder liegt das doch ein wenig fern gegenüber den Sie mehr bedrängenden aktuellen Themen? Unsere Beziehung zum Judentum, dass wir gemeinsam ein neues Verhältnis und das nicht an Auschwitz vorbeibekommen. Ich fand bei Karl Barth, ich habe ihn selbst noch als Professor in meinen Vorlesungen in Bonn gehört. Ich fand in seinem Testament von 1966 diesen Satz: Wir wollen nicht vergessen, dass es schließlich nur eine tatsächlich große Frage der Einheit, des Einssein gibt, nämlich unsere Beziehung zum Judentum. Mit anderen Worten, eins, wie Gott sie will, Einheit, wie Gott sie will, Einssein, worum Jesus gebetet hat im hochpriesterlichen Gebet, geht nicht ohne die Juden. Und hier ist gefordert ein messianisches Vertrauen, das heißt ein Vertrauen in den Messias Jesus Christus, ihren und unseren, zwischen Juden und Christen gegenüber der, so steht das da in Gott nach Auschwitz, Apotheose der Banalität und der Brutalität des Hasses in unserer Welt. Wenn an dieser Stelle der Welt deutlich wird, die machen Frieden miteinander. Und durch wen? Von dem Paulus sagt, er ist unser Frieden und er hat aus den beiden, die total zerstritten waren, eins gemacht und damit eine neue Menschheit. Und ebenso unsere Verantwortung angesichts des Werteverfalls in Staat und Gesellschaft. Das war ja im Dritten Reich ein totaler Werteverfall. Da ist eine bittere Bilanz, die hier aus der erbitterten Diskussion um die Wehrmachtsausstellung München festzustellen, zu der ich hier gerade lese, vom 6. März in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung. Krieg, das war ja Drittes Reich, ist ein Gesellschaftszustand. Mit anderen Worten, ja, die Wehrmacht war an der Front. Und wer war dahinter? In der Heimat? Das Volk. Ich war drin im Krieg. Bin verwundet worden und gehörte zu einer Gruppe, die auch noch im Widerstand war. Drei von uns sind in einen Galgen gekommen. Krieg. Krieg ist ein Gesellschaftszustand. Die Ausstellung von München zeigt den Zustand vor 50 Jahren. Gut, da war auch die Wehrmacht betroffen. Da war auch ich betroffen. Schuldhaft. Die Reaktionen heute zeigen den Zustand in der Gesellschaft heute. Eine Gesellschaft, in der in manchen Bereichen die Deformationen durch die Barbarei noch erkennbar sind. Bereiche, in denen der Krieg noch fortdauert. Zusammengefasst nochmal Matthäus 24, Vers 12 bis 14. Die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit, eben letzten Endes die Ablehnung Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Gottes der Heilsgeschichte, des Gottes Moses und der Propheten, des Gottes des Vaters unseres Herrn Jesus Christus, überhand nehmend. Die Liebe erkaltend, die Liebe in dieser Dreierbeziehung, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Sie können da nicht einen Teil herausnehmen. Sag, ich liebe ja Gott, ich brauche meinen Nächsten nicht zu lieben. Ich liebe ja mich selbst, ich brauche meinen Nächsten nicht zu lieben. Oder ich liebe ja meinen Nächsten, ich brauche nicht Gott unbedingt zu lieben. Das geht nicht. Deshalb, wer aber ausharrt in diesem Doppelgebot der Liebe, der bei den Geboten Gottes bleibt, der bei der totalen, ganzheitlichen Achtung und dem Respekt vor Gott bleibt und damit auch vor den Mitmenschen bleibt und damit auch Verantwortung vor sich selbst wahrnimmt, der wird errettet. Der kommt zum Ziel. Und alles andere wird das Ziel verfehlen. Und Hamartia ist das griechische Wort für Zielverfehlung, vielfach übersetzt mit Sünde. Das ist die eigentliche Sünde. Und da sagt wiederum Jesus, und nun ihr bleibt dabei, in der Gesellschaft. Seht genau zu. Und wenn ihr erkennt, dass diese Gesellschaft, wie Paulus einmal sagt, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht ist, sagt Paulus, nicht ich, dann heißt es nicht, dann gibt doch diese Gesellschaft noch einen Tritt, damit sie möglichst bald in der Hölle ist, da gehört sie doch hin. Nein! Sondern ihr aber, seid die Lichter ja des Himmels und leuchtet in dieser Gesellschaft, da wo ihr seid, in der ganz konkreten Situation. Das ist es. Die Bibel ist ja so realistisch. Auf der einen Seite verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. So. Also als ganz fromme Pietisten können wir auch gar kein anderes Urteil über die Gesellschaft heute abfällen, oder nicht? Aber ihr Lieben, damit ist es nicht getan. Damit ist es nicht getan. Dann geht ihr nicht nach Golgatha. Dann seid ihr nicht mitgekreuzigt. Himmelslichter. Das heißt Lichter, nicht da oben am Himmel, sondern hier unten in der Gesellschaft, aber in Verbindung mit dem Himmel, in Verbindung mit Gott, in Verbindung mit Jesus Christus, den Christus in unseren Herzen heiligen. Das ist es. Ich hatte eine Rüstzeit zu halten in einer Gemeinde. War die Frage, was sollen wir denn? Ja, mal die Gemeinde zurüsten. Ich sage, wie denn? Ach ja, ich sage, wie wäre das? Thema der lebendige Christus heute. Der lebendige Christus heute. Ja, sagt der Prediger, das wär's. Ich sage, machen wir drei Versammlungen. Erster Abend, der lebendige Christus heute im persönlichen Leben. Ja. Zweiter Abend, der lebendige Christus heute im Gemeindeleben, im Leben der Gemeinde. Dann der Sonntagvormittag sollte werden, wurde auch ein Familiengottesdienst. Der lebendige Christus in Ehe und Familie und dann in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Alle waren da, die ganze Jugend war da und die hat sich nicht gescheut, jetzt sage ich das einmal, zu dem alten Mann zu kommen und sich zu äußern. über ganz konkrete Sachen wie Beziehung zum Mädchen und. Darum geht's. Oder sind wir zu alt dazu, das noch zu begreifen, was nötig ist heute in dieser Gesellschaft? Natürlich ist diese Gesellschaft die jetzige Generation. Aber Gott hat uns noch nicht abgerufen. Ich wollte meiner Frau nachsterben. Ja. Oder wenigstens für meinen Sohn, den habe ich ja später auch gestorben, und das wussten wir, der stirbt, sterben. Oder für meinen Schwiegerenkel, der noch krebskrank wurde. Nein, das ist noch nicht deine Zeit. Für mich war irgendwie alles erfüllt. Ich war nicht dabei, mich zu grämen oder zu hadern. Also mit meiner Frau, ja, meine Kinder waren auch selbstständig und alles lief auf das Werk und so weiter. Was soll ich noch? Immerhin war ich damals 73 Jahre alt, jetzt bin ich 82. Da sagt Gott, nein, das ist noch nicht deine Zeit. Die Zeit deiner Frau war das jetzt, die Zeit deines Sohnes wird es werden. Den Schwiegersohn hat er durchgebracht. Der ist nach wie vor Oberstudienrat, seine Frau, also meine Tochter auch, haben da ihre Aufgabe. Ja, ich sage, was soll ich denn? Du sollst gar nichts Besonderes, du sollst da sein, noch da sein. Liebe alte Schwester, lieber alter Bruder, die du so alt bist wie ich oder vielleicht sogar ein bisschen jünger, du sollst noch da sein. Aber nun müssen wir wissen, wozu sind wir denn noch da? Denn sonst hätte uns Gott doch zu sich genommen. Jetzt habe ich gar keine Sorge. Er macht das. Er leitet. Er leitet. Er gibt das prophetische Wort. Er gibt die Leitung des Heiligen Geistes. Er stellt hinein in die Aufgaben. Er lässt mich dann erkennen. Er lässt mich dann sagen. Und das eben in dieser Liebe des Christus, die uns drängt. Die uns drängt. Die uns hat und die uns drängt. Damit bin ich am Schluss. Besonders noch gegenüber den Herausforderungen durch die antimessianische beziehungsweise pseudomessianische Religiosität und all die Ideologien unserer Tage, zum Beispiel Islam. Damit schieße ich jetzt. Vom Evangelium her, liebe Freunde, ist für uns wichtig, dass wir den einzelnen Menschen, auch den Muslim, so lieben, dass er ein Heimweh verspürt für Jesus Christus. Wie er in Wirklichkeit und nicht in den Pseudo-Wahrheiten und Religionen und Ideologien dargestellt wird, sondern wie er wirklich ist. Und dass das in meinem Leben gesehen und gespürt wird. Dass sie ein Heimweh bekommen für Jesus Christus. Auf der anderen Seite müssen wir ein klares geistiges Urteilsvermögen über die Religionen und so weiter als System uns bewahren. Wir brauchen dabei eine große Nüchternheit. Ein differenziertes Urteilsvermögen. Was wir in Europa brauchen, was wir in Europa benötigen, ist ein tiefes Verständnis, ein tiefes Vertrauen ins Evangelium, in die Kraft des Evangeliums. Paulus sagt, das Evangelium ist eine Dynamis Gottes, eine Kraft Gottes. Wenn das von den Kanzeln ausgeht, da geschieht was. Und wenn das nicht von den Kanzeln ausgeht, in Hauskreisen, wo immer auch, dann geschieht eben nichts. Manchmal genau das Gegenteil geschieht. Was wir in Europa benötigen, ist ein tiefes Vertrauen ins Evangelium und eine Bereitschaft, für dieses Evangelium auch unser Leben zu geben. Paulus sagt, ich habe euch nicht nur es gesagt, das Wort, ich habe euch auch mein Leben gegeben. Wir sind also herausgefordert zu einem vollen, persönlichen, biblischen Glauben. Wir sind herausgefordert zu einer vollen heilsgeschichtlichen Hoffnung. Ihr Lieben, wir sind herausgefordert zu einer vollen Christusliebe. Heiligt den Christus in euren Herzen. Und so seid verantwortlich gegen jedermann, der ja Rechenschaft fordert von eurer Hoffnung. Danke.
Herr Jesus, nun musst du auch ganz deutlich uns sagen, wo wir konkret jetzt in die Verantwortung hineingezogen werden. Du musst uns die Wege weisen, du musst uns Schwerpunkte aufs Herz legen, du musst aus dem, was wir gehört haben, uns auch eine Last machen, dass es uns eine Gebetslast wird. Dass wir die Dinge nicht einfach nur hören und dann so innerlich in unserem Kopf ad acta legen und die Sache hat sich. Bewahre uns davor. Ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du in dieser Weise einfach an uns arbeitest, dass dein Wirken in uns in die Tiefe geht. Das ist mein Anliegen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass wir eine gesunde, aber kraftvolle Beziehung zu Israel haben. Dass auch da, Herr Jesus, wo wir etwas beitragen können, dass du uns das zeigst. Dass du uns aber auch da zeigst, Herr Jesus, wo andere Menschen uns nötig haben, die vielleicht uns nicht liegen, aber die mit uns zu tun haben in deinem Plan. Dass wir auch diese Menschen ernst nehmen, sehen und dass, wie wir es gehört haben, dass wir wirklich Menschen der Liebe werden. Und zwar zu all den Menschen, die du uns zeigst und in den Weg legst. Amen.
Ich denke, es ist uns klar geworden, wie wichtig die heilsgeschichtliche Schau ist im Blick auf Israel, das erwählte Volk Gottes und die Gemeinde Jesu. Ich habe gerade heute Morgen noch schnell in der Jerusalem-Post gelesen, dass Arafat wieder erklärt hat, in einem Flüchtlingslager, es gibt für ihn nur ein Ziel. Dschihad, Dschihad, Dschihad. Das heißt heiliger Krieg, bis eines Tages der Palästinenserstaat errichtet ist und Jerusalem die Hauptstadt dieses Palästinenserstaates ist. Das heißt, damit müssen wir in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren rechnen. Das betrifft uns. Die Gemeinde Jesu betrifft das ganz tief. Und das haben wir sicher heute Morgen und in diesen Vorträgen herausgehört, dass wir uns da nicht distanzieren können. Das Problem ist noch nicht gelöst. Die Theologie wirkt an dem Begriff Jerusalem herum und macht manchmal sonderbare Aussagen. Und die Politik wirkt herum und die Religionen und der Papst wirkt an diesem großen Laststein herum und überall versucht man mit dem Islam oder mit Israel irgendwie auf einer Ebene zurechtzukommen, die nie eine Ebene geben wird. Es gibt keine Ebene zum Islam auf der Ebene der Politik und auch nicht der Religion. Es gibt nur eine Ebene und das ist Jesus Christus. Ich möchte herzlich danken dir, lieber Bruder Schrupp, dass du uns wieder hast teilhaben lassen an deinen Erträgen. Ich möchte es mal jetzt in ein kleines Erlebnis einkleiden. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch, da ist ein älterer Bruder, der hat eine Firma so von unten aufgebaut. Er hatte keinen Ingenieur studiert, er ist kein Wirtschaftswissenschaftler gewesen, aber so von der Pike auf hat er diesen Betrieb, wo er drin gearbeitet hat, hochgebracht und der kann sich heute sehen lassen. Nach wie vor wirtschaftlich dynamisch und auch flexibel und in einer guten Leitung. Er, dieser Bruder, hatte eine reiche Erfahrung. Und dann musste er Folgendes erleben, dass da ein junger, dynamischer, frisch ausgebildeter Ingenieur von der Universität kam und der Chef hat ihn kurzerhand abserviert und hat den Jungen eingesetzt. Das war ein ganz, ganz schwerer Weg. So, wenn man so gegen 60 läuft und dann sowieso keinen Arbeit mehr kriegt. Und dann hat sich etwas herausgestellt, Der junge, dynamische Ingenieur, der hat zwar unheimlich viele Ideen und neue Projekte und Ziele aufzeigen können, aber eins hat ihm gefehlt und das hat dem Betrieb nachher auch gefehlt, nämlich der Ertrag der Erfahrung. Und in dem Augenblick ist da etwas schiefgegangen in diesem Betrieb. Wie das weitergegangen ist, spielt jetzt keine Rolle, sondern ich möchte dir herzlich danken, lieber Bruder Schrupp, deine vielen Jahre des Bibelstudiums, des Lebens mit dem Herrn, deiner Zeit als Dozent in der Bibelschule und jetzt in deinem hohen Alter. Wir sind ja staunend, dass du noch so viel Frische bekommen hast, ohne Frischzellen, Injektionen, wie Adenauer sie gemacht hat, nicht? Und um seine Memoiren noch zu schreiben, ohne das alles, dass du noch so frisch bist und wir Anteil haben durften an deiner reichen, reifen Ernte in vielen Jahren deines Studiums, auch gerade heilsgeschichtlichen Schau. Und wir wünschen dir noch weiterhin Gottes Segen und Gnade zu den vielfältigen Vorteilen.
Wenn Sie für mich beten, bin ich Ihnen dankbar. Übernächste Woche, also in 10 Tagen, habe ich zu sprechen zu Abiturienten der Gesamtschule dort bei uns. Und die Presse ist dabei, wird wahrscheinlich dann auch in der Zeitung stehen. Ich hatte vorher schon mal zu Abiturienten zu sprechen. Geschichtsleistungskurs, Deutschleistungskurs, stand nachher groß in der Schulzeitung. Unter anderem diese Stunde, man hat das dann als Geschichtsstunde bezeichnet, hat uns mehr gegeben als viele andere Geschichtsstunden. Und wir bereiten uns auf Begegnungen, wir gewissermaßen aus den Nationen, eben mit denen aus den Juden, aber auch mit denen aus den Arabern. Auch mit denen aus den Arabern. Und ich sage gerade noch ein kurzes Erlebnis. Als ich das letzte Mal in Jerusalem war, ich erzählte schon den Anfang, aber nicht den Schluss, und den erzähle ich Ihnen jetzt noch, da hatte ich die Grüße aus Polen, aus Ungarn, aus Österreich, von der gesamten Deutschen Evangelischen Allianz zu übermitteln an Jana Israel, an die Gemeinden, an die ich da treffe und die ich da aufsuche. Und an dem Schabbatabend war ich in einer messianisch-jüdischen Gemeinde in der Naki Street in Jerusalem und richtete diese Grüße aus unter diesem Aspekt, das Heil kommt aus den Juden für uns unter den Nationen. Wir kommen jetzt zu euch und grüßen euch, die unter den Juden. Und der Herr ist für uns beide, euch wie uns, ans Kreuz gegangen. Und er bittet den Vater, dass wir ganz eins sind, damit die Welt das auch sieht, dass der Vater seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Und dann fragte ich, darf ich diesen Gruß auch von Ihnen hier aus der messianisch-jüdischen Gemeinde morgen mit rübernehmen über die Mauer, über den Zaun nach Bethlehem, nach Bet-Shalah, in die arabisch-christlichen Gemeinde. Ich habe die genauso zu grüßen aus den Nationen. Araber gehören ja auch zu den Nationen, aber sind in einer bestimmten Situation näher an Israel. Darf ich morgen, ich bin sogar eingeladen, dort zu predigen, dieser arabisch-christlichen Gemeinde in Bet-Shalah bei Bethlehem, also kurz über die Mauer, kurz über den Zaun, kurz über die Grenze. Darf ich da auch grüßen hier aus der messianisch-jüdischen Gemeinde, morgen am Sonntag. Zunächst Stille. Dann, ja, danke für die Grüße aus den Nationen, also aus den verschiedenen Ländern. Bitte grüßen Sie auch wieder zurück, hier aus der messianisch-jüdischen Gemeinde. Ja, nehmen Sie unsere Grüße auch mit morgen in den Gottesdienst der arabisch-christlichen Gemeinde. Nachher, das ist noch nie geschehen, wurde mir gesagt. Da war ich am nächsten Morgen in Betschala, in dieser arabisch-christlichen-Gemeinde. Ich hatte auch dort zu sprechen. Es war ein sehr belebter Gottesdienst. Und ich habe das in die Botschaft hineingenommen und dann eben auch die Grüße nicht nur aus den Ländern Europas, sondern eben auch aus christianisch-jüdischer Gemeinde von Jerusalem rüber, über die Mauer, über den Zaun, über die Grenze nach Betschala. Ich habe in die Versammlung reingeschaut, es war kein Auge trocken. Das ist uns noch nie geschehen. Da habe ich gemerkt, was nötig ist. Und mein Buch, das jetzt rauskommt, heißt Juden und Christen eins in dem Messias Jesus Christus. Wie Gott es will. Von Golgatha her, vom Kreuz her. Eins als Zeugnis in der Welt, damit sie es erkennen, diese Sendung. Und Untertitel: Versöhnung nach Auschwitz in endzeitlicher Perspektive. Danke, wenn Sie auch dafür beten. Im Mai wird es rauskommen, im Brockhaus Verlag. Sind dann 3 Israel-Bücher in diesem Verlag. Ja, und heute Nachmittag bin ich bei meinem Urenkel, mit dem ich schon pränatale Kommunikation hatte, seitdem ich das weiß, dass er von Gott, meiner ältesten Enkelin, geschenkt war. Unter Beteiligung natürlich ihres Mannes, meines Schwiegerenkels. Er ist Kinderarzt, beide freuen sich und ich freue mich mit. Dankeschön.